Nummer 27. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zur 27. Ausgabe von Experience Tirol, der Podcast. In gewohnter Manier begrüßt euch der Mann, der täglich die Sau rauslässt und wartet, der liebe Peter.
Was musst du sagen?
Also zum ersten Mal. Mein Name ist Felix.
Grüß euch.
So, Sau rauslassen und warten. Das war die letzte Folge. Genau, wir sind die beiden, die sich alle zwei Wochen eine Geschichte aus, von oder über Tirol erzählen. Immer abwechselnd, immer so, dass nur der Erzählende weiß, worum es gehen wird und damit alle inklusive euch Hörer Doppelpunkt innen überrascht.
Ich bin schon total gespannt, weil das Mal habe ich gehört, du hast ja ein paar Mal geswitcht oder zumindest mal viele Themen am Radar gehabt. Insofern ist es sehr spannend, was da heute auf uns zukommt.
So ist es. Wir sind auch die beiden, die einen Podcast 3 geteilt haben. Es gibt eingangs immer so ein bisschen Geplänkel. Da wir ja nicht schneiden, müssen wir uns warm reden. Das geschieht meistens durch so ein bisschen einen Dialog. Dann kommt der Hauptteil, eben die Geschichte, die heute ich erzählen darf. Und hinten raus werfen wir einen Blick in Experience Tirol, die Show im Zentrum von Innsbruck. Ich möchte der mal vor dem Geplänkel noch was einschieben, weil ich das, ja, weil ich es mir wünsche. Mhm. Und zwar möglichst viel Feedback unserer Hörer, Hörerinnen. Es gibt eine Mailadresse, das podcast@experiencetirol.com. Da gerne hinschreiben, wenn ihr Kritik habt, Lob habt, wenn ihr Ideen habt für weitere Geschichten, die wir erzählen dürfen. Und bitte unbedingt unseren Podcast, wo es nur geht, liken, abonnieren oder mit Sternen bewerten, weil es hilft uns weiter zu wachsen. Wir haben jetzt ein Jahr quasi auf dem Buckel und sind total happy, wie es gelaufen ist. Aber es darf noch mehr werden.
Das ist so. Übrigens, ich habe in den letzten Wochen allein 6-7 Vorschläge für neue Folgen gekriegt. Kann ich dann natürlich nicht sagen, eh klar. Aber das funktioniert einwandfrei. Ich glaube, eine werde ich gleich beim nächsten Mal aufgreifen.
Das ist großartig. Genau so muss das sein. Austausch zwischen Hörer, Hörerinnen und uns Host, Podcast-Host, ist ja was sehr, sehr Schönes. Lieber Peter, da ich heute die Geschichte erzähle, darf ich dir eingangs zum Geplänkel eine Frage stellen. Und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich habe heute gelesen, dass der ORF mit Wien und Innsbruck in die Verhandlungen zum Eurovision Song Contest 2026 tritt. Hm. Wie siehst du denn die ganze Geschichte? Bist du voller Vorfreude, dass er nach Innsbruck kommen könnte? Siehst du es kritisch wie manche? Wie stehst denn du zu der ganzen Geschichte?
Ich möchte mich gar nicht aus der Verantwortung stellen, dass ich sage, du, ich sehe das relativ neutral, aber es ist wirklich so, weil ich mir bis jetzt praktisch keinen Gedanken gemacht habe. Das hat einerseits damit zu tun, dass ich glaube, dass Tirol sehr wohl ein gutes Veranstaltungsland ist. Das haben wir mehrfach bewiesen, besonders im Sport. Andererseits kann ich diesen Impact einfach nicht beurteilen, den der Eurovision Song Contest auslöst. Ich habe das nämlich seit der Conchita Wurst, das wird jetzt 10 Jahre her sein, ich weiß es nicht mehr genau.
Ich glaube 2015, ja, oder 2014.
Habe ich das nicht mehr verfolgt, weil das für mich jetzt nicht wirklich die Art von Musik ist, die ich jetzt in meiner Freizeit genieße.
Deswegen, was hörst du denn in deiner Freizeit? Schöne Überleitung.
Ja, das ist eher ganz was anderes. Das muss immer ein bisschen erdiger sein. Heißt, es sollte richtige Instrumente haben. Das sollte einen möglichst lässigen Text haben, einen möglichst lässigen Gesang und wie gesagt, das verorte ich eher in den 60er, 70er und vielleicht noch 80er Jahren. Also alles, was man vielleicht so…
Also Oldies.
Oldies, weißt du, ich bin ja ein einfaches Gemüt. Die Musik, die man gut versteht, das ist dann meine, das passt, die man vielleicht sogar selber noch spielen kann.
Und all das findest du beim ESC nicht, also Erdung, richtige Instrumente, gute Texte, guten Gesang?
Wie gesagt, ich kann es gar nicht beurteilen, weil es an mir spurlos vorübergegangen ist. Heißt aber nicht, dass ich es deswegen als schlecht oder sowas empfinde. Nur für mich ist es halt eine andere Bubble, in die ich jetzt noch nicht reingestochen habe.
Wenn jetzt Innsbruck den Zuschlag bekommen würde, würdest du dann den ESC schauen?
Das glaube ich schon. Also wenn wir es wirklich vor der Haustür haben, also nicht vor Ort, das glaube ich nicht, dass ich mir das gebe. Aber ich würde es dann schon schauen, weil ich mir einfach, von Innsbruck gewisse Sachen erwarte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann einen touristischen Impuls oder sowas auslöst. Das glaube ich schon. Wie gesagt, in der Sache, tut mir leid, da habe ich jetzt relativ wenig Meinung dazu.
Also boykottieren, nein, supporten, aber auch nicht, es ist da eher wurscht.
Es ist mir eher wurscht. Ich verstehe die Leute, die sagen, man soll das Geld für was anderes ausgeben. Ich verstehe aber auch die Leute, die sagen, ja, man muss was investieren. Es braucht eine Umwegrentabilität, verstehe ich genauso. Habe aber keine Fakten dazu, kann es also nicht beurteilen. Insofern bin ich lieber ruhig, bevor ich in diese oder in die andere Richtung irgendwas Falsches daherrede.
Unser Podcast klingt fast wie ein Politiker-Podcast, wo man Fragen stellt und kaum Antworten erhält. Aber das darf ja auch so sein. Ist ja gut.
Die Wahrheit liegt da drin, dass ich es echt nicht beurteilen kann.
Magst du uns zumindest noch verraten, welche Musik du jetzt wirklich hörst? Es war auch eine nebulöse Umschreibung von allem, was zwischen 1960 und 89 war.
Ja, ich bin natürlich, wie gesagt, als 75er-Jahrgang bin ich...
Du bist heuer 50 geworden.
Ja, ist passiert, ja. Kann auch nichts dafür. Und aufgrund meiner... wie soll ich sagen, musikalischen Karriere, die unfassbar überschaubar war. Wieso zwitschert denn einer?
Bitte.
Ist es bei mir natürlich schon ein bisschen so Blues und solche Geschichten, die da meistens als Grundlage dahinter liegen. Das ist eine Musik, die ich verstehe. Drei Akkorde, perfekt.
Also musikalisch eher so Richtung Nordamerika abdriftet?
Ja, eher schon. Cool. Eher schon. Wie gesagt, je einfacher, desto gut.
Vielleicht finde ich einmal eine Verbindung zwischen der Musik und Tirol und kann ich dann eine ganze Folge dem Thema widmen.
Das kriegen wir immerhin. Zillertaler Hochzeitsblues, bin ich schon
und
dabei.
Und sind wir schon dabei.
Ja, siehst.
Perfekt. Jetzt haben wir leider ein Thema verraten, das in den nächsten Monaten vorkommt, aber darf ja auch sein. Vorfreude steigert die Freude.
Werden
oder
wir sehen.
So. Oder das Glück.
Werden wir sehen.
Ist gut. Hast du noch was anzubringen zum Thema ESC, persönlichen Musikgeschmack oder sonst was? Hat dich was sonst berührt die letzten Wochen?
Mich wundert leid, wie du auf die Frage kommst. Beschäftigt die das?
Nein, ist mir vollkommen wurscht.
Also,
ja.
Gut, das ist jetzt ein schneller Schnitt gewesen.
Ja, that's it. Nein, total egal. Aber ich habe mir eine Frage überlegt und die habe ich gestellt.
Wunderbar.
Ja, perfekt. Das heißt, du bist soweit eingeplänkelt.
Ja, wir haben die Frage nicht beantwortet. Insofern alles gut.
Perfekt, so muss das sein bei einem modernen Podcast.
Wunderbar.
Bloß nirgends anecken, man weiß nie, wo etwas lauert. Eine Falle, wo man rein stolpert, Kopf voraus, mit ein Fettnäpfchen.
Wasserschmeichler.
So ist es. Ja, tipptopp, wenn du nichts mehr zu melden hast oder zu vermelden hast, dann würde ich mit der Geschichte starten.
Wunderbar. Also, ich lehne mich zurück.
So ist es.
Hab trotzdem einen Computer, weil ich muss mir ja Fragen aufschreiben.
Absolut.
Also nicht nervös werden, wenn ich da was tippe.
Du, ich frage wieder, wenn es mich nervös macht. Das ist ja alles live quasi. Ja.
Warte, der Markt der Erhebungsbrunnen.
Genau, da haben wir ja schon diskutiert drüber, ob das wirklich der war und er ist es wirklich.
Ja, es ist 100%.
Da gab es ja auch Hörer-Feedback, in dem Fall Hörer-Feedback.
Ist so.
Wo es geheißen hat, du irrst dich da. Du hast aber recht behalten.
Ja, Gott sei Dank.
Glück gehabt. Nochmal Glück gehabt.
Gerade und gerade.
Hui. So. Ja gut, damit starten wir hinein in unser heutiges Hauptthema. Lieber Peter, weil du es vorhin gerade erwähnt hast, dein Sohn steht vor der Tür und wundert sich, dass wir beide gerade aufnehmen.
Ja.
Ist gut, oder?
Ja, perfekt.
Hat gewunken und geht wieder. Du hast es eingangs erwähnt. Ich habe diesmal etwas gestruggelt, wo es um die Themenauswahl ging. Ich habe nämlich ein Thema eigentlich schon fix fertig vorbereitet. Das war mir dann doch zu musikalisch und zu künstlerisch und zu nah an den letzten Themen, habe ich es wieder geschoben und habe mich, ich glaube, einen Tag vor Aufnahme umentschieden. Ja, deswegen war es etwas stressig, habe da alles mal sortieren müssen und habe jetzt ein Thema gefunden. Ich bin diesmal einer Hörerempfehlung gefolgt, wirklich Hörerempfehlung. Der Tipp kam nämlich vom lieben Benjamin aus Völs, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Er hat uns als Experience auf Instagram geschrieben. Oder ich habe jetzt ein Video geschickt und dieses Video habe ich mir angeschaut und er hat damit ein Thema getriggert, das ich für mich auf meiner persönlichen Wunschliste hatte. Das ist ein Thema, das sehr bekannt ist, das viele kennen, aber ich finde solche Sachen immer ganz lustig, wenn man ein bisschen näher hinschaut und dann doch auf Dinge draufkommt, die man nicht so am Radar hatte.
Mhm.
Also heute eine Hörerempfehlung und ein persönlicher Wunsch. Zeitgleich.
Spannend.
Gut, ich möchte wieder etwas ungewöhnlich starten und zwar mit ja, mit drei Szenen, die ich vorlesen werde, das ein bisschen zur emotionalen Einstimmung auf das Thema, und danach werden wir dann kapieren, was die so ausgesagt haben. Passt?
Ja, ist immer sehr schwierig.
Absolut. Das nächste Podcast-Studio müssen wir mit Mauern bauen und nicht im Glashaus. Das ist etwas irritierend, aber kriegen wir schon hin. Wir müssen wieder ganz früh oder ganz spät aufnehmen, wo nicht der Betrieb da ist. Naja, gut, bitte jetzt mal einstimmen auf die jetzige Geschichte. Szene Nummer 1. Jakob, oder besser gesagt Jacob Hofer, steht noch vor Sonnenaufgang am Rand des Weizenfelds in Manitoba. Hinter ihm brummt der neue grün-gelbe Mähdrescher im Leerlauf, Motorwärme dampft in die kalte Luft. Er zieht den Breiten viel zu tiefer, prüft mit rauen Fingern eine Ähre, trocken genug für die erste Tagesfahrt. Von der Kolonie her dringt dumpfer Chorgesang herüber, die Frauen haben in der Großküche längst das Morgenlied angestimmt, der Duft von Brot liegt in der Luft und mischt sich mit dem von Diesel. In seinem Brusttäschchen, schwieriges Wort, Brusttäschchen, steckt der abgewetzte Lederbibeleinband ein sichtbares Stück Sicherheit. Fotos davon gibt es keine, das ist Regel und Regeln gelten. Szenewechsel, Szene Nummer 2. Späte Dämmerung im neuen Melkstall der Deerfield-Kolonie. Zwischen den Holzbinderträgern leuchtet die rote Status-LED-Leuchte der drei Lally-Roboter. Kühe trotten lautlos über die gummierten Laufgänge. Paul, oder besser Paul Waldner, dunkle Wolljacke, schwarze Hosenträger über kornblumenblauem Hemd, schneidend kurzer Bart, prüft den Bildschirm am Astronaut A5. Sein Outfit ist typisch, schlicht, funktionsgerecht, kein Gürtel, sondern Trägerschlaufen. Die Frauen draußen tragen knöchellange, bunte Kleider und Kopftücher. Der Milchstrom beginnt, saugarme Klicken, der Roboter verteilt Kraftfutter. Auf dem Tablet sieht Paul Live-Daten. Seit dem Umbau melkt er 170 Kühe und die Roboter fahren praktisch ohne Unterbrechung. Sein 17-jähriger Neffe Jonah steht daneben, Kapuze unterm schwarzen Hut, Finger auf dem Touchscreen. Die Jugend liebt die Technik, seit der Installation helfen mehr Freiwillige im Stall als früher, weil, Zitat, Robots cooler sind als Schaufeln. Szenewechsel zu Szene Nummer 3, die Abschlussszene. Im Versammlungssaal sitzt die ganze Kolonie Schulter an Schulter auf blank gescheuerten Bänken. 126 Seelen, zu viele für das Wirtschaftsbuch. Zeit für Teilung. Der Prediger liest ohne Pathos Vers 2,44, dann schiebt er eine hölzerne Schüssel herum. 60 glatte Weizenkörner sind mit Tinte rot bepunktet. Wer eines davon sieht, verlässt morgen den Hof. Jacobs Schwester Maria presst das jüngste Kind an sich. Der Schweinemeister spielt nervös mit der Schnalle seines Hosenträgers. Nur das Ticken der großen Wanduhr unterbricht die Stille. Jeder greift hinein, jeder hält die geschlossene Faust kurz an die Brust, bevor er das Korn offen auf die Bank vor sich legt. Als Marias Hand ein rotes Korn zeigt, zittert ihr Atem. Jacob zieht ein weißes. Keine Diskussion, keine Tränen, das Los gilt als Gottes Wille. Noch vor Sonnenuntergang klappern Reifen über den Hofplatz. Maria nickt und steigt auf den Traktor. Als der Konvoi über den gefrorenen Feldweg rollt, klingen hinter ihnen aus dem Saal schon die ersten mehrstimmigen Zeilen des Abschiedslieds, getragen, klar und unbeirrbar. Ende der drei Szenen. Die Szenen spielen ihm heute. Sie spielen, wie man vielleicht anhand der geografischen Verortung hören konnte, in Nordamerika, vielleicht in Kanada, vielleicht in den USA. Sie spielen genauer gesagt auf sogenannten Bruderhöfen oder in sogenannten Kolonien. Die Sprache, die Paul, Maria und Jacob sprechen, ja, die Sprache ist so eine Art Deutsch, sehr Mundart geprägt, südtirolerisch, kärntnerisch, bisschen slawischer Einfluss und auch ein wenig Englisch. Von den Menschen gibt es heute noch so 40.000 bis 50.000. Sie leben in ca. 400 bis 500 Kolonien. Das heißt, eine Kolonie, wenn man rechnet, hat so zwischen 100 bis maximal 130 Personen. Wenn es dazu kommt, dann kommt es zur Teilung, wie eben gerade gehört. Die Rede ist nicht von den Amish, das wären quasi die Cousins dieser Gemeinschaft. Die Rede ist von, ja, wirklich wahrscheinlich Nachfahren von Tirolern und Tirolerinnen, auch Nachfahren von Kärntner und Kärntnerinnen, aber auch Tiroler sehr, sehr maßgeblich. Die Rede ist natürlich von den Hutterern. Ich würde mir jetzt gerne anschauen, wie die Hutterer mittlerweile in Nordamerika leben, was die so für Lebensstil pflegen und welche Odyssee sie durch Europa hinlegen mussten, um dann dort zu landen, wo sie letztlich gelandet sind.
Perfekt.
Wunderbar. Feine. Sehr gut. Ja, die Hutterer, die haben ein klares Bekenntnis abgegeben vor vielen Hunderten von Jahren, und zwar das Bekenntnis zur urchristlichen Gütergemeinschaft. Und so leben die heute auch, eben in diesen Bruderhöfen oder Kolonien. Da gehört niemandem Privateigentum, alles gehört der Gemeinschaft. Man arbeitet für die Gemeinschaft, man teilt quasi alles. Ich habe kurz die Amish erlebt, man kann es sich ein bisschen vorstellen, rein optisch wie die Amish natürlich, also ganz ähnliches Auftreten. Die verheirateten Männer müssen Bart tragen, die Frauen müssen Kopftuch tragen, weil es so in der Bibel steht und. Also ein sehr einfaches Leben, aber durchaus technisch. Die Amish lehnen ja neue Techniken, Technologien ab. Die Hutterer, die nutzen das sehr, sehr klug. Und weil ich vorher gesagt habe, Hutterer und Amish sind verwandt, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Alles fußt auf einem Zitat in der Bibel, wo drinnen steht: Und alle, die da gläubig geworden waren, taten ihren ganzen Besitz zusammen. Das heißt, es geht wirklich darum, ganz genau hinzuschauen, was steht denn in dieser Schrift? Was hat denn eigentlich Gott, Jesus oder jeder andere Prophet, der was da hinterlassen hat, was hat denn der wirklich geschrieben und damit gemeint? Wie leben die heute? Die leben nach eben genau diesem Grundsatz. Sie teilen sich alles. Sie sind pazifistisch eingestellt, das heißt, sie lehnen Kriegs- und Wehrdienst ab, wobei sie dem Staat, in dem sie leben, durchaus zugestehen, sich zu verteidigen. Sie haben, weil es in der Bibel steht, ein Bilderverbot. Sie dürfen also weder Bilder machen, noch von ihnen Bilder gemacht werden lassen sein können. Das heißt, die kommen durchaus ein bisschen in Bedrängnis, wenn der Staat sagt, du, beim Führerschein braucht man ein Bild von dir, dann haben die ein Problem. Sie haben ganz eine wichtige Tradition des Singens. Es gibt ein eigenes hutterisches Gesangsbuch, wo ganz, ganz viele Lieder mit biblischen Bezügen drin vorkommen. Es ist ein bisschen so ein Melting Pot, wo die Kultur über all die Jahrhunderte und die Geschichten bewahrt wurden. Was haben sie noch? Wer aufgenommen werden will, der muss sich taufen lassen, aber nicht als Kind. Das ist nämlich neben der Gütergemeinschaft das zweite große Thema. Bei den Hutterern, die eben Täufer sind, geht es um die Erwachsenentaufe. Die lehnen die Kindertaufe ab, weil sie sagen, es muss eine bewusste Entscheidung sein, sich eben diesem Glauben verschreiben zu wollen. Deswegen kann das kein Kind machen. Und das ist eben ein großer Unterschied jetzt zu römisch-katholischen Menschen oder evangelischen Menschen. Missionieren, ja, das tun sie nicht mehr wirklich. Es gibt, glaube ich, in Nigeria einen Bruderhof, wo sie noch missionieren. Ansonsten haben sie in Nordamerika das Missionieren eingestellt. Die Ehe und die Familie kann man sich so vorstellen. Viele, viele Kinder, 10 bis 12 Kinder sind keine Seltenheit. Der Mann ist ganz klar der Patriarch der Familie. Die Männer haben also auch mitzureden, die haben auch in der Dorfgemeinschaft zu wählen und Entscheidungen zu treffen. Und die Frauen haben, nennen wir es einmal provokant, typische Frauenaufgaben zu erledigen, eher also sich um die Kinder kümmern, während die Männer eher draußen auf dem Feld sind, so ganz plakativ gesprochen. Aber leider stimmt das Ganze auch. Da die Außenwelt ja nicht so gern hereingelassen wird, weil es würde ja auch diese Gemeinschaft natürlich irgendwo stören, haben die sich über viele Jahrhunderte hinweg in so geschlossenen Heiratskreisen vermehrt. Das hat dazu geführt, dass es mit einem eigenen Blutgruppenfaktor gibt, den die Wissenschaft Waldner positiv nennt. Also es obliegt den Ältesten, diese Heiratskreise oder diese Heiratvermittlungen zu übernehmen. Die schauen schon drauf, dass da nicht ganz schief geht, aber aufgrund dessen, dass nicht ganz so viele sein, hat sich ein eigener Blutgruppenfaktor entwickelt. Schule ist ihnen wichtig. Seit dem 16. Jahrhundert haben sie eine Schulpflicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Allerdings schicken sie die Kinder nicht auf öffentliche Schulen, sondern haben eigene Schulen, zum Beispiel die Clan-Kinderschule und so weiter, wo sie eben die Kinder ausbilden im Lesen, Schreiben, Rechnen und so weiter. Allerdings gelten bei den Hutterern die Kinder mit dem 15. Lebensjahr ja mit schulisch, quasi die Schule ist da beendet. Dann geht es über in den Job. Und zwar gibt es für jeden einen Beruf, für jeden etwas zu tun, da wo eben gerade Arbeit anfällt. Genau. In Kanada ist es so, dass man nicht nur eigene Lehrer hat, sondern auch Lehrer vom Staat herkommen lässt, für den Englischunterricht zum Beispiel, dass man etwas offener in anderen Regionen, zum Beispiel in den USA, ist man sehr strikt nur intern und lässt von außen eigentlich niemanden herein. Ja, typische Jobs, also die Hutterer sind in der Landwirtschaft sehr, 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 sehr tätig. In zum Beispiel Kanada füttern sie die Kornkammer mit eben neuesten Geschichten. Also die haben teilweise die neuesten Traktoren, Mähdrescher und sind da top, top modern unterwegs und hauen da wirklich ordentlich was raus an Mais und Weizen und so weiter. Aber es gibt ganz, ganz viele andere traditionelle Jobs wie Schuster und so weiter oder Schulmeister. Genau.
Darf ich dazwischen was fragen?
Immer, her damit.
Ah, was machen die mit dem Geld? Ist das auch noch gemeinschaftlich aufgeteilt?
Alles zu 100% gemeinschaftlich. Es ist so, dass diese Bruderhöfe oder Kolonien teilweise reicher sind wie die Gemeinden außenrum. Das wird aber alles in die Gemeinde hineingesteckt. Also okay. Niemand besitzt irgendwas. Die Häuser sind meistens, also die Siedlungen, diese Bruderhöfe sind so gebaut, dass jedes Haus gleich ausschaut, mit der gleichen Wäscheleine davor, mit dem gleichen Stuhl davor. Innen sehr, sehr karg, innen sehr, sehr einfach gehalten, kein Schnickschnack. In jedem Zimmer ist eine Uhr an der Wand und sonst ist dort nichts. Also wenn man jetzt provokant wäre, könnte man sagen, so ein bisschen was wie christliche Kommunisten. Also es ist wirklich alles an die Gemeinschaft übergegangen. Mhm. Dir selbst gehört nur das, was die Gemeinschaft dir zugesteht. Das ist ein ordentliches Leben, lässt das zu, aber auch nicht mehr. Also mit Individualität haben wir da nicht viel zu tun. Die Wohnhäuser sind meistens in so Reihenhäuser rund um das Zentrum gebaut. Im Zentrum ist meistens die Kirche, die Schule und solche Geschichten, der gemeinschaftliche Essenssaal. Und dann gibt es außenrum natürlich viele, viele Wirtschaftsgebäude, die halt gebraucht werden, damit man das ganze eben das ganze Werkel am Laufen halten kann. Von der Größe her eben maximal 130 Personen, dann wird wieder geteilt, dann siedelt man so 60 ungefähr ab und die gründen eine neue Gemeinde und so geht es eben dahin. Wenn jemand stirbt, dann darf er in der jeweiligen Gemeinde quasi beerdigt werden, aber es kommen beim Tod Mitglieder der anderen Gemeinden dann daher. Es gibt eine zweitägige Totenwache, wo gebetet wird, gesungen und auch den klassischen Leichenschmaus, den wir auch kennen, gibt es dann dort auch. Das heißt, so ist wirklich von Beginn bis zum Schluss alles auf die Gemeinde ausgelegt. Diese 400 bis 500 Kolonien, so plus minus, sind hauptsächlich in Nordamerika. Es gibt schon in Japan und so weiter auch Ableger, aber hauptsächlich die klassischen Urhutterer, die sind in Nordamerika zu Hause, eben Kanada, dann Manitoba in Alberta und sonst in den USA, in South und North Dakota, in Montana und Washington. Die typischen Namen, also Nachnamen, Familiennamen sind Hofer, Waldner, Wurz, also durchaus Namen, die man von uns hier kennt. Genau, so viel mal. Kannst du dir ein bisschen vorstellen, wie sie drüben leben? So hast du ein Bild vor Augen?
Ich habe die Amish vor Augen, aber ich glaube, ich habe sogar mal eine Dokumentation über die gesehen,
ja.
Wo sie abgesiedelt worden sind und die Gruppe in Urwald nach Brasilien oder so gegangen ist.
Jein, es gibt einige Ableger, aber es gibt ganz viele Abspaltungen dann. Also es gibt prinzipiell, wir gehen gleich auf die Geschichte ein, wo kommen sie her, was haben sie für Odyssee hinter sich? Und es gibt diesen Hauptstrang, von dem ich heute erzähle, und davon gibt es ganz, ganz viele Ableger, die irgendwann mal abgedriftet sind, die dann gesagt haben, wir besteigen jetzt dieses Boot und von dorthin. Aber dieser Hauptstrang, von dem wir heute reden, der ist nach Nordamerika gegangen.
Also wie gesagt, genau. In meinem Kopf ist einfach dieses Amish-Bild und…
Genau, mit ein bisschen moderneren Gerätschaften.
John Deere.
Ja, genau so ist
okay.
Es. Die Sprache, die sie sprechen, ist eine sehr spannende. Es ist eine, die sehr dialektgeprägt ist. Wir würden sie schon verstehen, aber es wäre sehr schwer. Mhm. Und es ist so, dass über die Jahrhunderte hinweg die Sprache nicht etwas verwässert ist. Mhm. Deswegen gibt es ganz viel Forschung darüber, was ist mit der Sprache passiert. Viele englische Begriffe haben sich dann doch reingemischt. Und die Hutterer haben selber jetzt ein bisschen ein Problem gesehen und unterrichten jetzt die Sprache auch dann selbst, wie auch Deutsch und Englisch wieder, damit die Jugend mit der Sprache eben weiterleben kann, damit die nicht verloren geht. Ich darf was zitieren, ich habe da ein Zitat gefunden, das klingt wie folgt. Das erste Ding, was ich remember von a Kid sein, ist, mein Cousin umerziehen und ich bin so klein gewesen, dass Stroller ich größer gewesen wie ich. Und ich bin mir Deutsch special vorkommen, because is like a little baby gewesen. Haben sie mir getrusted.
Ja. Yeah.
Also man kann sich was zusammenreimen, aber es ist natürlich ein wildes Mischmasch, der sich da über die Jahrhunderte entwickelt hat, aber natürlich auf jeden Fall schützenswert, weil es sind so, in diesen kleinen Konklaven sind da Dinge passiert, es gibt es dann ja nur dort und nirgendwo anders und deswegen glaube ich gerade für Sprachwissenschaftler ganz, ganz, ganz spannend. Man muss auch sagen, die Hutterer definieren sich neben dem Glauben schon auch über die Sprache, über das Deutsche.
Du, das klingt original nach einem Rezeptionisten, wo gerade eine Ami eincheckt.
Absolut. Zähle ich schon so.
Ist voll Gas. Probieren wir.
Zähle ich schon so.
Ja.
Genau, also wir haben ein Bild im Kopf, wie die da drüben leben, was die tun, wie die reden. Und jetzt schauen wir uns ihre Reise an. Wo kommen sie denn eigentlich her? Ich muss vorweg schicken, alles, was ich gerade erzähle, ist unfassbar stark verkürzt. Mhm. Man könnte da über jeden Teilbereich, sei es wie die leben, was daran gut und vielleicht nicht so gut ist. Wie die glauben, wie sie sprechen und so weiter. Man kann da auf jeden einzelnen Teilbereich stundenlang eingehen. Ich versuche so einen groben Überblick zu geben, damit man halt beim nächsten Mal am Stammtisch oder in der Schule oder auf der Uni oder beim Arbeiten gescheit sein kann.
Super.
Genau. Wir gehen also aus dem Heute und aus Nordamerika zurück, und zwar nach Europa oder genau gesagt nach Tirol im 15. Jahrhundert. Mhm. Kurze Wiederholung für uns, welche Zeit ist damals, welche Welt ist damals. Es ist die Zeit, als das Bild des Menschen sich gerade verändert. Der Humanismus ruft so ein bisschen zurück zu den Quellen. Die Antike bekommt eine Renaissance. Man studiert die alten Philosophen wieder. Erasmus von Rotterdam haut das Neue Testament in griechischer Sprache raus. Also inhaltlich tut sich was. Auch die Erde verändert sich. Kolumbus entdeckt Amerika. Plötzlich haben wir das Gefühl, oder gibt es noch was zu entdecken? Es gibt ja mehr wie nur uns da. Der Zugang zum Wissen wird breiter. Johannes Gutenberg, der Buchdruck. Plötzlich hat Wissen nicht nur die geistige Elite, sondern plötzlich haben mehr Menschen Zugang zu Wissen. Auch die Kirche verändert sich. Denkt man Luther, der seine Thesen an die Schlosskirche von Wittenberg raufnagelt. Denken wir an das Konzil von Trient, wo viel passiert. Also eigentlich ist überall ein gewisser Umbruch und auch die Gesellschaft verändert sich. Dazu hast du eine Folge gemacht, Stichwort Michael Geismayer. Das heißt, wir haben damals den Adel, wir haben damals die Kirche, die sehr, sehr viel vorgeben, die uns Menschen sagen, was zu tun ist. Und irgendwo unten drunter werden die Menschen belesener, haben plötzlich Ideen von Gleichheit, von ein bisschen Aufbegehren. Und genau in der Zeit beginnt auch die Geschichte der Hutterer. Es gibt nämlich neben dem Geismayer einen zweiten Reformer, der weniger jetzt eben sozial, gesellschaftlich reformieren will, auch, sondern vielmehr spirituell. Also mitten in der Zeit der sozialen und gesellschaftlichen Umbrüche des 15. und 16. Jahrhunderts in Europa entstehen die Hutterer. Und zwar auf Basis der Täuferbewegung. Auch über die Täuferbewegung könnte man stundenlang erzählen. Ganz kurz, entsteht irgendwo in der Schweiz, in Zürich, und das ist allen Täufern gleich. Sie glauben an die erste Gläubigentaufe in Zürich vom Januar 1525. Also da sagen sie, war die erste richtige Taufe, wo eben ein Erwachsener sich zu Gott bekannt hat und kein Kind quasi zwangsgetauft wurde. Und das ist ganz, ganz wichtig, der Erwachsene, der sich entscheidet. Neben dem ist eben das zweite große Thema, dass sie diese urchristliche Gütergemeinschaft haben. Und da gibt es zwei große Strömungen, einmal von uns ausgehend und die zweite irgendwo aus Holland, Niederlande. Dort ist es ein Mann namens Menno Simons und der gründet später die Mennoniten, von denen die Amish sich abspalten.
Okay.
Von denen reden wir heute nicht, wir bleiben da in Tirol. Also Menno Simons können wir löschen. Bei uns geht das Ganze auf einen anderen Mann zurück, nämlich auf Jakob Hutter, daher auch der Name. Kurz zum Jakob Hutter, der wird 1500 geboren in Moos, das ist ein Weiler in der Nähe von St. Lorenzen im Bustertal. Dort kommt er auf die Welt. Er macht zuerst im Bustertal eine Lehre oder eine Ausbildung zum Hutmacher. Und als er diese Ausbildung fertig hat, begibt er sich auf die Stör. Das heißt, er greift zum Wanderstab und beginnt durch die Welt zu ziehen. Und er kommt einmal übers Bustertal Osttirol bis Spital an der Drau und dort lässt er sich nieder. Zu dem Zeitpunkt war es er von den Täufern überhaupt nichts, hat ihm alles nichts. Er bekommt generell halt dieses Aufbegehren in Europa, das kriegt er schon mit, aber von den Täufern war es einmal noch nichts. Und da kommt er nachher in der Nähe von Spital an der Drau mit einem gewissen Wölfel von Götzenberg in Verbindung. Jemand, der übrigens auch mit dem Herrn Geismayer zu tun hatte und den maßgeblich beeinflusst hat. Und dieser Wölfel von Götzenberg, der setzt ihm diesen Floh des Täufertums ins Ohr. Das heißt, es geht ganz viel darum, alles Kirchenprunkmäßige wegzulassen und wirklich darauf hinzuschauen, was steht denn in dieser Bibel eigentlich drinnen. Und da ist ein anderes Bild drinnen von freien Menschen, die selbst entscheiden dürfen. Und das wird damals den Jakob Hutter schon irgendwo begeistert haben, dieses neue Menschenbild. Das heißt, da steht drinnen, Menschen sollen frei als erwachsene und mündige Bürger ihren Willen, dem Christentum beizutreten, kundtun. Aber nicht nur das, da geht es auch um gewisse soziale Gerechtigkeit, um einen gewissen Ausgleich, alle sind gleich. Und sowas taugt natürlich den strenggläubigen papsttreuen Landesfürsten bei uns überhaupt nicht. Mhm. Wir sehen die gesamte soziale Ordnung in Gefahr und deswegen beginnt dann die Verfolgung bei uns der Täufer, illogisch. Auch die Bevölkerung, die ist einerseits natürlich verarmt und deswegen sehr anfällig für die Ideen der Täufer, andererseits suchen sie auch Sündenböcke und finden sie. Also ganz ein komisches Gemengelage zwischen Hoffnung und andere verurteilen. Genau. Das heißt, unser Jakob Hutter ist in Kärnten unten, wird mit diesen Ideen konfrontiert, kehrt dann zurück nach Tirol und beginnt im Bustertal die ersten Gemeinden irgendwo zu gründen. Ganz, ganz lange ist es unseren Landesfürsten wurscht, sie kriegen es gar nicht wirklich mit, aber als sie mitbekommen, was da passiert, geben sie dem ein gewisses Potenzial, eben die Ordnung zu zerstören. Und deswegen werden die Täufer dann maßgeblich verfolgt. Es ist so, dass wenn man verfolgt wird, man natürlich irgendwo einen Ort sucht, wo man in Ruhe weiter glauben kann. Und damals spricht sich herum, dass in Mähren, sprich im heutigen Tschechien, dass dort wohl die Täufer nicht verfolgt würden. Und das spricht sich in ganz Europa umeinander, auch bei uns in Tirol. Und dann überlegen sie sich, was tun wir denn jetzt? Und so schicken sie die ersten Späher mal vor nach Mähren und die kommen retour und sagen, wohl, da ist alles super, perfekt. Und so zitzelweise gehen Familien dann von uns aus eben ins heutige Tschechien und siedeln sich dort an. Jakob Hutter beschließt aber, er bleibt vor da in Tirol. Er will weiterhin den Täufern quasi das Wort Gottes weitergeben, bleibt da, kommt immer wieder mit der Obrigkeit in Konflikt. Er wird allerdings nicht verhaftet, weil er total beschützt wird. Also seine Glaubensbrüder und Schwestern, die verraten nie, wo er gerade ist, und so schlupft er immer wieder weg. Obwohl der Ferdinand der Erste ganz klar vorgibt, in Tirol will er keine verführerische Lehren oder keine ketzerischen Sekten haben, deswegen sind die zu verfolgen. Aber Jakob Hutter ist da klug und immer wieder schafft das, ihnen zu entgehen. Er geht dann nach Mähren rauf, 1533, erlebt dort die totale Blütezeit und dort gründen sich auch die Hutterer, die dann wirklich auch seinen Namen dann weitertragen. Und da beginnt dann für ihn ein tragisches Ende. Er kommt nämlich aus Mähren zurück. Also dieses Tirol lässt ihn nie ganz los. Also wir müssen jetzt gerade im Kopf trennen zwischen seiner Biografie und den Hutterern. Also er kommt nach Tirol retour, weil eben das Land nie loslässt. Und da passiert es dann, 1535 wird er in Klausen zusammen mit seiner Frau verhaftet und kommt in die bischöfliche Festung Schloss Branzoll. Dann kommt er nach Innsbruck herauf und wird dort, ja, nehmen wir es mal, verhört. Wahrscheinlich ist es gefoltert. Mhm. Er wird zum Widerruf gezwungen. Er widerruft nicht. Er wird gezwungen, Namen anderer Täufer preiszugeben. Er gibt sie nicht preis. Man schreibt dann in Chronike von hochnotpeinlichen Verhörmethoden, was auch immer das ist. Verhört worden ist übrigens im Kräuterdom. Den gibt es heute nicht. Man wäre entlang der Stadtmauer Innsbruck gewesen. Da ist er quasi inhaftiert gewesen. Und schlussendlich wird er dann zum Feuertod verurteilt und wird eben vorm Goldenen Lachl im Februar 1536 am Scheiterhaufen verbrannt. Seine Frau, die konnte zuerst noch fliehen, wird aber 3 Jahre später auch gefasst und auf Burg Schöneck dann hingerichtet. Insgesamt in Tirol, laut hutterischen Chroniken, wurden 360 Täufer hingerichtet. Also das ist schon brutal. Das heißt, für einen Jakob Hutter geht es nicht gut aus. Er kommt retour, wird gefangen genommen, gefoltert und letztlich verbrannt. Es gibt heute noch eine Gedenktafel rund ums Goldene Lachl. Da kann man es nachlesen, dass eben hier an diesem Ort Jakob Hutter damals im Februar 1536 verbrannt wurde. Das heißt, sein Leben endet hier, sein Name wird weitergetragen und zwar eben von den Hutterern, von dieser Gemeinschaft. Und diese hutterischen Brüder, wie sie auch genannt werden, die legen eine wahre Odyssee hin. Es geht eben aus ganz Europa, auch von uns aus, zuerst nach Mähren, 16. Jahrhundert. Irgendwann entscheiden die mährischen Stände nachher, du, die wollen wir auch nicht mehr haben, weg von da. Dann ist es Maria Theresia, die ihnen Siebenbürgen zuschreibt, weil sie schiebt gern so ungewollte Gruppierungen raus aus dem Kernland, da runter Richtung Osten. Da geht es eben nach Siebenbürgen. Dort kriegen sie ein bisschen neue Menschen dazu, weil Protestanten aus Kärnten vertrieben werden. Die schließen sich dann irgendwie zusammen in ihrem Leid. Dann müssen sie weiter in die Walachei. Dann müssen sie rauf in die Ukraine und enden dann in Europa zumindest in der Nähe von der Krim. Zur gleichen Zeit, wo unsere letzte oder vorletzte Geschichte mit den Kosaken losgeht. Und dort sind sie dann quasi am äußersten Ende Europas so gefühlt, sind sie nachher dahin gedrängt worden und jetzt gibt es nur noch einen Ausweg, weg von da in die USA. Und da reden wir jetzt von 1850 bis 1880, wo diese Gemeinschaft dann wirklich auch ausreist in die USA. Es sind damals
wie viel waren denn das
15 ungefähr? Familien, na, Namen. Okay. Es gibt Menschen, wären es mehr gewesen, sind, also 15 Familien, die Namen, die überliefert sind: Decker, Enz, Glanzer, Groß, Hofer, Kleinsasser, Knells, Mendel, Stahl, Chetter, Waldner, Walter, Wipf, Wollmann und Wurz. Also alles Namen, die man von uns kennt, die aber nicht von uns aus emigriert sind, sondern eben zuerst durch ganz Europa verjagt wurden, über Jahrhunderte hinweg und dann beschließen, jetzt gehen wir. Sie kriegen dann in Nordamerika relativ wenig neue Leute dazu. Es gibt einmal in den 1920er Jahren einen russland-mennonitischen Witwer mit 12 Kindern. Der hat gesagt, ich bin eh ganz ein ähnlicher Typ, ich glaube was Ähnliches, ich gehe jetzt zu euch dazu. Das war so quasi die letzte Blutauffrischung, blöd gesagt jetzt, die es gegeben hat.
Wenn man darf ich wieder was fragen?
Ja, bitte, her damit.
Wie sind denn die organisiert? Sind das einzelne Familien oder gibt es da schon sowas wie einen Bürgermeister oder einen religiösen Führer oder so?
Nein, das sind alles kleine Kolonien, wirklich. Es geht immer um diese kleine Kolonie, die sich eben parallel entwickelt haben. Es gibt heute diese Althutterer, da gibt es die Schmiedeleute, die Lehrerleute, die Darius-Leute, gehen immer auf irgendeine Urfamilie retour, eben okay, auf Michael Waldner, auf Jakob Wiff, Darius Walter, die sich irgendwo ansiedeln und dann dort bleiben. Und sobald sie mehr wie 120 sind, teilen sie sich auf.
Aber es gibt da keinen Oberhutterer oder sowas, der da sagt, ob jetzt machen wir es so.
Nein, gibt es nicht. Okay. Deswegen gibt es ganz viele Abspaltungen. Es gibt die Neuhutterer, denen andere Dinge dann wichtig waren. Es gibt die, die dann eben Richtung Süden abgebogen sind, Richtung Japan. Alle haben im Kopf dieses, wir müssen schauen, was in der Bibel wirklich steht. Es geht um die Erwachsenentaufe und um die Gütergemeinschaft. Das eint sie wohl alle. Aber dann gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ausprägungsformen. Und gerade diese Althutterer, von denen ich erzählt habe, das ist so die größte Gruppe quasi.
Okay.
Die eben über 500 Jahre hinweg diese Odyssee hinter sich gebracht haben. Wir in Europa, in dem Fall Tirol, waren mal wieder die jemanden verfolgt haben, wie schon zu Hexenzeiten und so weiter, die eben jetzt niemand unangenehmen bei uns da ja zugestehen wollten, leben zu dürfen. Und hat bis 2008 gedauert, da haben die Bischöfe von Brixen und Innsbruck gemeinsam mit den Landeshauptleuten von Nord- und Südtirol einen Brief geschrieben an den Ältestenrat der hutterischen Brüder. Das heißt, es gibt definitiv Ansprechpersonen. Und da haben sie sich für das knapp 500 Jahre vergangene Unrecht an der Täufergemeinschaft haben sie quasi eingestanden und haben sich, sagen wir es mal, entschuldigt. 2015 gibt es wohl diesen Sacken, also ich glaube in der Nähe von diesem Panoramagebäude der Hutterer Park eröffnet worden und da gibt es ein Denkmal, übrige Brocken, das immer an das Schicksal und Leid der Verfolgten erinnern soll. Mhm. Genau so ist es gewesen. Wenn du da die Hierarchien anschauen willst, genauer der Hutterer, dann ist es unfassbar komplex, unfassbar aufgesplittert. Es gibt nämlich welche, die in Amerika gesagt haben, wir nehmen dieses Recht, dass wir uns irgendwo Land nehmen dürfen und das bestellen dürfen an. Andere haben das nicht gemacht. Die haben dann andere Glaubensgruppen, also so Freikirchen gegründet. Es ist unfassbar komplex, das Ganze. Was es gibt an Hierarchien in fast jeder ist, dass es innerhalb der jeweiligen Kolonie einen Ältestenrat gibt. Der macht Vorschläge, dann wird abgestimmt in der Gemeinde. Abstimmen dürfen aber nur die Männer. So, das sind so Hierarchien, die gibt es. Aber oben drüber, was alle eint, gibt es nur diese Wurzeln.
Jetzt wollte ich gerade sagen, ist ja total demokratisch.
Jein.
Bin gerade ausgerutscht.
Ja, genau. Jein, so ist es nicht. Genau, ja, das war meine Geschichte, unfassbar verkürzt, der Hutterer, woher die kommen, was die für eine Reise hinter sich haben und wo sie letztlich gelandet sind.
Super, vielen Dank.
Gerne.
Sehr gut, ja.
Ab in die Reflexion.
Sehr gut. Ja, cool. Ich finde, das ist für Tirol eine wichtige Geschichte und eine Geschichte, die weit über die Landesgrenzen hin ausstrahlt. Und ja, sehr interessant. Jakob Hutter, den kennt man natürlich schon. Aber eher, also zum Beispiel, ich habe als Figur gekannt und habe aber die Täuferbewegung nur marginal mitgekriegt. Also, ich glaube, ich weiß, dass er vor dem Goldenen Dachl verbrannt worden ist, aber das war es dann. Was das für Auswirkungen gehabt hat, wo sie dann schlussendlich alle gelandet sind, was deren Philosophie ist, das war mir alles neu. Insofern total lässig. Schon wieder eine gelungene Erweiterung, würde ich sagen.
Ja, ich finde es spannend, weil die Begrifflichkeiten mir auch alle was gesagt haben. Ich habe diese Dokus damals gesehen, im OF waren sie, glaube ich, habe einen Artikel drüber gelesen. Jakob Hutter sagt mir natürlich was, aber immer dann schön zu verstehen, was ist denn wirklich dahinter und diese vielen Details, die kennt man natürlich nicht. Und wie gesagt, man könnte über diese Gemeinschaft und deren Weg aus so vielen Blickwinkeln hinschauen. Allein sprachlich wäre es spannend.
Ja,
oder wie sie es geschafft haben, sich immer noch so abzugrenzen, obwohl es Internet und Co. und so weiter gibt, was mir verboten ist irgendwo, aber wie schafft man es in der heutigen Welt, trotzdem so abgeschieden zu bleiben und was macht es mit der Gemeinschaft? Also man könnte soziologisch drauf schauen, Und das ist unfassbar spannend.
Ja, ich finde es allein schon ein Riesenerfolg, unter Anführungszeichen, 500 Jahre überlebt zu haben. Weil so viele Institutionen, Gemeinschaften oder so wird es nicht geben, die tatsächlich im Kleinen quasi gegründet worden sind und nach wie vor, gerade mit so einer Philosophie, Einstellung, bleiben wir dabei, das bis ins Heute geschafft haben.
Sie sind sehr fremdenskeptisch, also dort eine Recherche zu machen als Journalist ist sehr, sehr schwierig, wahrscheinlich aus einer gewissen Angst heraus oder wie auch immer. Und da, ich glaube, dieser Zusammenhalt, diese Enge, der hat über viele Jahrhunderte hinweg sie überleben lassen. Ob das jetzt gut ist, sich es abzugrenzen, lasse ich mal dahingestellt, dass da gewisse Entwicklungen nie gemacht wurden, immer noch alles sehr patriarchal ist und so weiter, ist kritisierenswert, definitiv. Aber es ist spannend anzuschauen, wie das Phänomen sich entwickelt hat.
So. Ist das eine Kugel?
Ja, ja, absolut. Wobei immer wieder Menschen gehen, also so um die 70% der jungen Männer verlassen mal zumindest auf Zeit die Gemeinde, kommt aber großteil retour, weil sie im Leben draußen dann schon überfordert sind. Ich habe ein Interview gelesen mit einem dieser Ältesten, der sagt, man muss hier bei uns schon geboren sein, um reinzufinden. Also dazustoßen geht quasi nicht. Und ich gehe davon aus, es ist für sie, die dann in die normale Welt gehen, ähnlich. Man ist einfach überfordert. Es ist ein anderes Leben, es ist eine andere Art zu leben, zusammenzuleben, als wie sie es kennen, definitiv.
Ja, wahrscheinlich ist schon ein soziales Sicherheitsnetz da.
Auf jeden Fall. Ich habe gerade kurz nachgelesen. Also es gibt diese neue Hutterer, die haben sich aber ja, Ende des 1950 wieder getrennt und dann gibt es wieder andere Ableger, die hat dann die Emmy Arnold aus Hessen gegründet und so weiter. Also es gibt ganz viele Absplitterungen, Abspaltungen. Das kann ich schon nicht mehr wirklich eruieren. Aber es gibt eben in Kanada viele, Japan viele und mittlerweile auch in Nigeria. Die heißen Nigeria-Leut. Die Japaner heißen Over-Leut. Ja, ist so.
Ja.
Und in Ontario heißen die Neuhunderer Julius-Leut. Wird irgendein Julius gegründet haben, nehme ich an.
Man darf kein Foto machen.
Nein, das ist verboten.
Wir hätten der OF noch die Doku zusammengebracht.
Ja, das ist spannend. Es gibt immer mal wieder welche, die sich öffnen, aber das ist strengstens verboten, Fotos machen zu lassen oder zu machen, weil es in der Bibel drinnen steht. Ist so. Bilderverbot.
Wie bei den Indianern.
Ähnlich. So ist es. Ja gut, das war die heutige Geschichte. Hast du noch was zu ergänzen, inhaltlich?
Dass Indianer wahrscheinlich gar nicht der korrekte Ausdruck
ist. Native Americans.
Danke.
Wir werden schon so auf Finale eingestellt, dass ich es völlig ignoriert habe. Genau. Nein, aber es weißt, warum ich heute noch ein bisschen gebraucht habe, weil es unfassbar komplex ist. Ich bin froh, dass es halbwegs gelungen ist, da durchzumanövrieren. Es gibt ganz eine beeindruckende Karte, wo man eben sieht, was sie so in Europa für Odyssee hinter sich gebracht haben. Ich finde es sehr eindrücklich.
Ja.
Genau. Gut, letzter Aufgabenbereich, Blick in Experience Tirol, die Show. Heute mal musikalisch. Lieber Peter, was ist dein Lieblingssong, dein Lieblingsstück in der Experience?
Ui, da gibt es viele. Also ich glaube, wir haben uns gerade bei der Musik extrem eingefuchst, damit das so ist. Wenn nicht sogar die Musik eine Inspiration war. Also ich finde die Dinge, ja, wie sie der Herbert Bixner aufarbeitet, total lässig, weil es modern und gleichzeitig doch sehr verortet finde, weil ich die Qualität, wie die Musik gespielt wird, als absolut super gut empfinde. Und insofern sind es dann doch die Stücke von Herbert Bixner, die unterschiedlichen, die wir in den verschiedenen Räumen haben, die wir es am meisten angetan haben. Ich will das andere nicht unter den Teppich kehren, weil das ja wirklich auf jede Szene zugeschrieben wurde. Also wenn ich mir gerade die ganze Szene da rund um den Andreas Hofer und die Schlacht am Bergisel anhöre, dann muss ich sagen, da steckt auch extrem viel drinnen. Also die Musik hat, glaube ich, diesen Platz, der gebührt, mit einer sehr großen Wertigkeit für uns.
Mein Lieblingsstück, wenn man so will, ist die Szene, also die Schlacht am Bergisel.
Ja.
Und da finde ich es vom Ralf sehr klug komponiert, mit unserer gemeinsamen Idee natürlich, aber ich finde es super klug komponiert und es lohnt sich dort nicht so hinzuschauen, sondern auch hinzuhören.
Absolut, ja genau. Und ich glaube, diese Liebe zum Detail, wenn man sich ein bisschen das Ohrwaschel aufmacht, die hört man dann und das ist gut so.
Wunderbar. Ich habe es schnell gegoogelt. Es sind damals um die 1500 gegangen.
Okay.
10.000 sind dann ist es angewachsen, heute sind es 40.000 bis 50.000.
Okay, danke für diese Info.
In diesem Sinne, wir wünschen zwei wunderbare Wochen. Genießt die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Baba.
Vielen Dank.
Jetzt war es ruhiger da draußen.
Ja, ich weiß nicht. Ich sehe es ja nicht. Alles hinter mir. Schöne Folge, finde ich.
Voll spannend. Aber so komplex. Was da eigentlich spielt.